Unter dem Titel Arbeit am Mythos beschäftigt sich die zentrale Ringvorlesung der Universität im laufenden Semester mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Themas Mythos. In diesem Rahmen war gestern Abend Professor Dr. Axel Horstmann aus Hamburg zu Gast in der Aula am Wilhelmsplatz. Sein Vortrag trug den Titel Faszination und Herausforderung – Mythos als Schlüsselthema der Moderne. Hören Sie nun eine Aufzeichnung der Vorlesung.
Liebe Frau Zuckerl, lieber Herr Kratz, meine Damen und Herren, vielen Dank zunächst mal für die Einladung nach Göttingen und auch für die freundliche Einführung, die natürlich schon eine ziemliche Hypothek gleich mitgebracht hat. Wie dem auch sei, ich habe meinen Vortrag in 6 Abschnitte gegliedert und beginne ohne Umschweife und wie nicht anders zu erwarten mit dem ersten. Den habe ich überschrieben vom Mythos zum Logos. Und wenn Sie wollen, können Sie ein ganz leichtes Fragezeichen schon mal mithören. Fragt man, wer in dem langen Ring zwischen Mythos und Logos der Sieger blieb, so kann kein Zweifel darüber bestehen, dass dies der Logos war. Schreibt 1940 Wilhelm Nestle, Oberstudiendirektor in Ruhe und Honorarprofessor an der Universität Tübingen, in seinem Buch über die Selbstentfaltung des griechischen Denkens von Homer bis auf die Sophistik und Sokrates. Jenem Buch also, das mit seinem berühmt gewordenen Titel Vom Mythos zum Logos zugleich das wohl prägnanteste Credo einer selbstbewussten, wissenschaftlich aufgeklärten Moderne formuliert hat, die überzeugt war, mit dem Mythos zugleich das andere der Vernunft endgültig hinter sich gelassen zu haben. Und um auch ja keinen Zweifel aufkommen zu lassen, wie diese Entwicklung vom Mythos zum Logos zu werten ist, fährt Nestle fort: Wer will es wagen, diesen Prozess als Niedergang oder Verfall zu bezeichnen? Er war es allerdings für das mythische Denken, aber dessen Überwindung durch den Logos war ebenso unumgänglich wie das Leben des einzelnen Menschen, wie im Leben des einzelnen Menschen das Hinauswachsen über die kindliche Vorstellungswelt, wenn er zum Manne heranreift. In Klammern gesagt, die androzentrische Gleichsetzung des Menschen mit dem Manne bitte ich als Zitat zu entschuldigen. Zwar lässt Nestle dem Mythos noch insofern Ehre zuteil werden, als er ihn mit einem der beiden Kontrahenten eines antiken Ringerpaares vergleicht, in dem jeder der beiden Kämpfer die gleiche Schönheit und Kraft aufweist, aber eben doch nur einer der Sieger bleiben kann. Und das ist für Nestle, wie gesagt, der Logos. Und der Weg zu ihm, auch daran gibt es für Nestle nichts zu deuteln, führt aus der Unmündigkeit zur Mündigkeit des Geistes. Als ein geistiger Prozess, der, mag man ihn nun Entzauberung oder Entheiligung, Säkularisierung oder Verweltlichung, Rationalisierung oder Aufklärung nennen, wie die Geschichte beweise, bei den höchststehenden Kulturvölkern unausweichlich ist und sich aus dem Inneren ihres eigenen Wesens heraus vollzieht. Er kennzeichnet, so das Zitat bei Nestle, den Übergang von den mittelalterlichen zu den neuzeitlichen Kulturperioden. Von daher gibt es für Nestle auch keinerlei Definitions- oder Abgrenzungsprobleme zwischen diesen beiden feindlichen Brüdern. Ich zitiere: Mythos und Logos, damit bezeichnen wir die zwei Pole, zwischen denen das menschliche Geistesleben schwingt. Mythisches Vorstellen und logisches Denken sind Gegensätze. Jenes ist unwillkürlich und aus dem Unbewussten schaffend und gestaltend bildhaft, dieses absichtlich und bewusst zergliedernd und verbindend begrifflich. Ursprünglich ist die mythische Vorstellungsbildung die einzige Form, in der der Mensch seine äußere und innere Welt sich verständlich zu machen versucht. Alle Vorgänge auf beiden Gebieten, der Auf- und Untergang der Gestirne, die atmosphärischen Erscheinungen, das Wachstum der Pflanzen, die Äußerungen des Tierlebens, Gesundheit und Krankheit, Geburt und Tod, so gut wie Liebe und Hass, Tapferkeit und Feigheit, Klugheit und Verblendung, Traum und Verzückung, Begeisterung und Wahnsinn werden mit Hilfe der Personifikation und bildhaften Fantasie auf dämonische Wesen zurückgeführt. Wie die Erdoberfläche ursprünglich ganz mit Wasser bedeckt war, das erst allmählich zurückwich und Inseln und Kontinente hervortreten ließ, so war auch dem primitiven Menschen die ihn umgebende Welt und sein eigenes Wesen von einer mythischen Vorstellungsschicht bedeckt, die erst nach langen Zeiträumen allmählich so weit zurücktrat, dass immer größere Gebiete vom denkenden Verstande bloßgelegt und erhellt wurden. Und präzisierend fügt Nestle noch hinzu, genauer charakterisiert sich das mythische Denken durch den völligen Mangel einer Prüfung seiner Vorstellungen an der Wirklichkeit, also einer Abgrenzung von Schein und Sein. Durch das Suchen nach einer guten oder schlimmen Absicht dämonischer Wesen, durch die Spiritualisierung der Naturkräfte und die Materialisierung geistiger Inhalte und schließlich durch den Glauben an die magische Wirkung kultischer Handlungen. Zitat Ende. Mythisches Vorstellen ist in dieser Perspektive mithin Denk- und Realitätsdefizit, das sich, so Nestle, in genau dem Augenblick als solches offenbart, wo der Mensch nach der Wahrheit zu fragen beginnt. Zitat: Sobald einmal die Wahrheitsfrage gestellt ist, die schon als solche einen Zweifel in sich schließt, dann beginnt die Auseinandersetzung von Mythos und Logos, dann schickt sich der Logos an, die Gebilde der Fantasie auf ihren Wirklichkeitswert zu prüfen, die Vorstellung von ihren übernatürlichen, mehr oder minder willkürlichen Wirkungsweisen durch die Erforschung der natürlichen Ursachen der Dinge in folgerichtigem, kausalem Denken zu ersetzen. Zitat Ende. Hätte Nestle mit dieser Einschätzung recht, müsste sich die Arbeit am Mythos eigentlich längst erledigt haben. Und mit ihr natürlich auch die Notwendigkeit, darüber weiter nachzudenken, zum Beispiel im Rahmen einer solchen Ringvorlesung. Und wenn man sich doch partout mit Leistung und Grenze des Mythos meint, befassen zu sollen, dann allenfalls mit Blick auf die Antike und nicht die Gegenwart. Mythos gar als Schlüsselthema der Moderne zu apostrophieren, von seiner Faszination und einer damit auch für uns noch verbundenen Herausforderung zu sprechen, in Nestles Augen wäre das schwerlich nachvollziehbar und geradezu widersinnig. Wenn ich dennoch an meinem Vortragsthema festzuhalten gewillt bin, steht unschwer zu vermuten, dass ich mich Nestles Überzeugung ebenso wenig anzuschließen vermag, wie allem Anschein nach die Initiatoren dieser Veranstaltung und, wenn ich es nicht völlig falsch interpretiere, wohl auch Sie, meine Damen und Herren, diese der Einladung zu diesem Vortrag freundlicherweise gefolgt sind. Nun sollte der Fairness halber erwähnt bleiben, dass auch Nestle selber keineswegs übersehen hatte, ich zitiere, dass auch der Logos, das vernünftige Denken, die Wirklichkeit nicht restlos zu erfassen imstande ist. Dass er schon bei Begriffen wie Stoff, Kraft, Leben auf unlösbare Rätsel stößt und dass er vollends darauf verzichten muss, uns den Sinn des Seins und Daseins zu deuten. So bleibt also etwas Irrationales übrig, das sich der Erkenntnis durch empirische Forschung und vernünftiges Denken entzieht. Und die Verkennung dieser Grenzen hat den Rationalismus in üblen Ruf gebracht und seine Ausweisung aus dem Gebiet der Religion zur Folge gehabt. Zitat Ende. Das hindert freilich Nestle nicht, sich mit aller Entschiedenheit gegen jeglichen Versuch zu wehren, Zitat, das Instinktive gegen das Rationale, das Symbol gegen den Begriff, Gemüt und Willen gegen den Verstand auszuspielen, auch wenn man eingestehen müsse, dass das Unvernünftige, das Transzendente nie in verstandesmäßige Begriffe zu fassen sei, werde der Logos doch mit Recht das Widervernünftige in der mythischen Weltauffassung unerbittlich bekämpfen. Dass der Logos in dieser Auseinandersetzung bis heute nur begrenzt erfolgreich war, belegt schon ein kurzer Blick ins Internet. Ruft man nämlich bei Google das Stichwort Mythos auf, erhält man in 0,25 Sekunden rund 5,2 Millionen Einträge. Dabei folgen dann auf den wie üblich einschlägigen Wikipedia-Artikel sogleich Mythos Facebook, Mythos Twitter, Mythos YouTube-Channel, Mythos Source-Fanseite, Mythos Flagship-Studio, die Biermarke Mythos, der Mythos Draconis, ein kostenloses Browser-Game-Fantasy-Rollenspiel und schließlich auch das News-Ergebnis, ich zitiere, dass der Ex-Arcandor-Chef und Bertelsmann-Chef Mittelhoff in den Augen vieler mehr Mythos als Macher ist. Und auch das Mythentor, das über die Vielfalt der Sagenkreise, die Welt der Fabelwesen, über Brauchtümer und Feste und über vieles andere informiert, lässt keinen Zweifel daran, die Mythen haben bis heute nichts von ihrer Faszination verloren. In vielen Dingen haben sie Einzug in unseren heutigen Sprachgebrauch gehalten. Man denke nur an den Ödipus-Komplex, an Narzissmus und dergleichen, so wie es hier zitiert wird. Und fast alle Völker der Erde haben ihre eigenen Sagen, in denen sich die Struktur und die Werte ihrer Gesellschaft widerspiegeln. Umso weniger kann es da überraschen, dass die Mythenwelt längst auch zum attraktiven Szenario für Second Life geworden ist. Und beispielsweise der Mythos Draconis, den Besucher eben als kostenloses Fantasy-Online-Rollenspiel willkommen heißt, in einer Welt im Fantasy-Mittelalter, umgeben von Magiern und tapferen Rittern und ins Königreich Leviathan lockt, in das Land der unermesslichen Gegensätze, wo sich Licht und Schatten begegnen. Magie, Herzlichkeit, Freundschaft, Kabalen, Friedensbruch, Leidenschaft und Liebe, all diese Gefühle wirst du hier finden, so der Werbetext der betreffenden Startseite. Kein Zweifel, Nestles Erwartung eines baldigen Ablebens des Mythos war, danach zu urteilen, mehr als trügerisch. Nun wird man wahrscheinlich einwenden, ich machte mir die Sache doch allzu einfach, wenn ich Nestles optimistischem Glauben an den Endsieg des Logos, die Fiktion einer trivialen Fantasy-Welt von Internet-Rollenspiele konfrontiere und diese dann zum Beleg für die Präsenz des Mythos in der Gegenwart heranziehe. Denn derlei könne wohl kaum als repräsentativ für das moderne Bewusstsein gelten, welches seine maßgebliche Prägung schließlich durch Wissenschaft und Forschung erfahren habe. Und diese ließen für Mythos, Mythen, Mythisches prinzipiell keinen Platz mehr. Liege doch das Signum der Moderne gerade darin, dass die Welt, mit Max Weber gesprochen, ein für alle Mal von Mythen und sonstigem Wunderbaren jeglicher Art gesäubert und entzaubert sei. Also doch, vom Mythos zum Logos. Aber wie erklärt es sich dann, dass die Arbeit am Mythos offensichtlich keineswegs beendet ist, sondern offenkundig bis heute energisch und auf breiter Front weitergetrieben wird? Auch und höchst intensiv von der Wissenschaft, die dieses Thema mittlerweile doch eigentlich abgehakt haben sollte. Worin liegen gerade für Sie Faszination und Herausforderung des Mythos? Damit bin ich bei meinem zweiten Abschnitt, den ich mit Definitionsversuche überschrieben habe. Stichwort Herausforderung. Für die Wissenschaft beginnt sie schon mit dem Versuch, Mythos zu definieren. Es war Nietzsche, der gesagt hat, definieren lässt sich nur, was keine Geschichte hat. Der Mythos-Begriff aber hat eine Geschichte. Und wer sie über ihre mehr als 2000 Jahre verfolgt, wird um die Hoffnung auf eine allgemein akzeptierte Definition und Theorie gewiss ärmer sein und Dornseif beipflichten, der einmal gesagt hat, Mythos sei ein Gebilde von unsäglicher Allhaltigkeit. Damit ist nicht gesagt, dass sich nicht gewisse Bestimmungsmerkmale angeben ließen. So kann man sicherlich festhalten, dass Mythos üblicherweise steht für erstens die Erzählung von Göttern, Heroen und anderen Gestalten und Geschehnissen aus vorgeschichtlicher Zeit, zweitens für die sich darin aussprechende Weltdeutung eines frühen, eben mythischen Bewusstseins und schließlich drittens als Resultat einer sich auch in der Moderne noch vollziehenden Mythisierung im Sinne einer Verklärung von Personen, von Sachen, von Ereignissen oder Ideen zu einem Faszinosum von bildhaftem Symbolcharakter. Doch damit ist lediglich resümiert, was sich in gängigen Definitionsversuchen vergleichsweise regelmäßig akzentuiert findet. Ob man den Mythos damit in seinem Wesen getroffen hat, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber selbst wenn man damit etwas getroffen hätte, wäre es dann der Mythos? Wären es die, alle, einige Mythen, griechische, germanische, polynesische, afrikanische, südamerikanische? Und bleibt nicht zwischen Mythos 1 und 2 auf der einen Seite und Mythos 3 auf der anderen Seite eine so weite Bedeutungsspanne, dass man Mühe hat, dahinter noch ein einheitliches Definitionsobjekt zu entdecken? Kurzum, wer vor diesem Hintergrund mit abschließenden Wesensbestimmungen in Sachen Mythos rechnet, wird notgedrungen enttäuscht werden. Denn nicht nur sind Sache und Begriff, seit man über Mythos nachdenkt, umstritten, auch jeder neue Definitionsversuch wird sich allenfalls als Fortschreibung der Deutungs- und Begriffsgeschichte erweisen, eben als fortdauernde Arbeit am Mythos. Woran aber liegt es, dass Mythos sich als Begriff wie als Sache schon einer allgemein konsensfähigen, wissenschaftsbasierten Definition so erfolgreich widersetzt? Wieso tut sich die Wissenschaft damit so schwer? Meine zumindest vorläufige Antwort lautet, weil alle Bestimmungs- und Interpretationsversuche von Mythos, Mythen und Mythologie ihrerseits schon von den Kontexten, das heißt von den Affinitäts-, Oppositions- oder Komplementaritätsbeziehungen geprägt sind, innerhalb derer sie unternommen werden. Und ein solcher Kontext, wohl der bedeutendste, ist eben jener, in dem der Mythos auf der einen und die Ratio oder, um mit Nestle zu sprechen, der Logos auf der anderen Seite steht. Es gibt andere Beziehungsfelder, etwa Mythos und Religion, Mythos und Geschichte, Mythos und Dichtung, Mythos und bildende Kunst, Mythos und Musik, die sich mit dem Diskursfeld Mythos und Vernunft berühren und teilweise überschneiden. Für sie alle aber gilt, dass erst in solchen Kontexten und den sich darin ergebenden Konstellationen Mythos, Mythen und Mythologie jeweils ihre spezifische Kontur und Bedeutung gewinnen. Ich möchte Sie, meine Damen und Herren, einladen, mit mir gemeinsam dieses Spannungsfeld von Mythos und wissenschaftlicher Ratio anhand einiger signifikanter Positionen genauer zu erkunden, also sozusagen auf die Kreuzfahrt zu gehen, die dann allerdings noch mit weiteren Schiffen fortgesetzt wird. Und jener Faszination nachzuspüren, welche der Mythos und seine Welt offensichtlich ausübten und noch ausüben. Und um zu sehen, wie die Wissenschaft mit dieser Herausforderung umging und umgeht. Ich werde dabei, das sei jetzt schon zur Vermeidung späterer Enttäuschungen vorausgeschickt, wenig bis gar nicht über Mythen und mythische Vorstellungen selbst, als vielmehr über unser modernes, sich als Vernunft- und wissenschaftsorientiert verstehendes Denken sprechen. Doch ich hoffe, damit eine Art Orientierungsskizze, Seekarte könnte man jetzt sagen, liefern zu können, mit deren Hilfe sich das, was Sie vielleicht bei anderer Gelegenheit über Mythos, Mythen und Mythologie und deren Verhältnis zum Logos und zur Wissenschaft hören oder lesen, etwas leichter sortieren und sicherer einschätzen lässt. Es geht im Folgenden mithin nicht um die direkte Auseinandersetzung mit dem Mythos und seinen Erscheinungsformen, sondern um die Analyse von Rahmenbedingungen, von Prämissen und Kategorien, unter der er der Wissenschaft gegenübergestellt zu werden pflegt. Es geht um Mythos als Schlüsselthema der Moderne. Einer Moderne allerdings, die, was den Mythos betrifft, schon in der Antike ihren Anfang nahm. Damit bin ich bei meinem dritten Abschnitt. Der steht unter der Überschrift Antike und Moderne. Und ich wäre damit abermals bei Nestle. Denn die von ihm überaus pointiert vertretene Position steht ihrerseits in einer langen Tradition, welche eben bis in die griechische Antike, bis Platon und sogar noch etwas dahinter zurückreicht. In dieser Tradition werden die Mythen aus der Perspektive einer Vernunft gesehen, die sich ihnen überlegen fühlt, an ihnen kein geistiges Genüge mehr zu finden vermag, und die Erzählungen von Göttern, Heroen und Menschen der Frühzeit mit ihren eigenen vernünftigen Leistungen und Möglichkeiten abzulösen und ersetzen zu können, meint. Die entscheidende Frage, die der philosophisch-wissenschaftliche Logos von seinem, um mit Kant zu sprechen, Richterstuhl den Mythen vorlegt, ist, dies hat Nestle sicher richtig gesehen, die Frage nach der Wahrheit. Für Platon entscheidet sich an genau dieser Stelle, ob mythischen Erzählungen in seinem Idealstaat ein Platz zukommen kann oder ob mythische Erzählungen dem Bereich des Scheins, der Doxa zuzurechnen und damit aus der wahren Polis sogleich zu verbannen sind. Insofern nahm gerade Platon die Mythen allerdings durchaus noch als Gegner ernst. Innerhalb seines politisch-pädagogischen Konzepts und seiner Bemühungen um die richtige Erziehung der späteren Wächter seines idealen Staates galten sie ihm nicht nur als unwahr, sondern in ihrer Unwahrheit überdies auch als höchst gefährlich. Gefährlich für Kinder und junge Leute, die durch Erzählungen von schaurigen Götter und Heroen kämpfen, von göttlichen und halbgöttlichen Untaten allzu leicht verführt und auf die schiefe Bahn gebracht werden können. Damit setzt Platon nun wiederum die noch ältere Tradition der Mythenkritik fort. Diese reicht bis ins 6. vorchristliche Jahrhundert zurück, wo der griechische Dichter Xenophanes vom Standpunkt eines avancierten Gottesbegriffs Homer und Hesiod vorgeworfen hatte, sie hätten den Göttern also geradezu alles angehängt, was nur Schimpf und Schande bei den Menschen ist. Stehlen, Ehe brechen und einander betrügen. Das war freilich nicht nur der Beginn der Mythenkritik, sondern auch der Auslöser für eine höchst wirkungsmächtige Rehabilitierungs- und Entlastungsstrategie zugunsten der Mythen, die dann unter dem Namen der allegorischen Mythendeutung Geschichte gemacht und ihre Attraktivität bis in die Gegenwart hinein nicht eingebüßt hat. Nicht viel später waren es Theagenes von Region und Mithradur von Lampsakos, die der Kritik an der Absurdität, Lächerlichkeit bzw. moralischen Verwerflichkeit homerischer Götter- und Heroenerzählungen mit dem Hinweis auf eine dahinterliegende Hyponeia, einen wahren Hintersinn, zu begegnen suchten. Damit aber war ein Interpretationsinstrument gefunden, das es nun erlaubte, unter Hinweis auf eine zweite Bedeutungsebene Mythen aller Art wieder in das zeitgenössische Bewusstsein einzuholen, intellektuell und moralisch gewissermaßen wieder hoffähig zu machen. Wir werden auf diese Deutungsfigur noch zurückkommen. Platon selbst übrigens mochte solchen allegorischen Rehabilitierungsversuchen freilich nicht zu folgen. Zitat: Denn der Jüngling ist nicht imstande zu unterscheiden, was dieser verborgene Sinn ist und was nicht. Aber was er in diesen Jahren in seine Vorstellung aufnimmt, das pflegt schwer auszuwaschen und umzuändern zu sein. Da es aber, wie natürlich auch Platon weiß, in der Kindererziehung nicht ganz ohne Erzählungen und Geschichten geht, fordert er zu diesem Zweck von den pädagogisch Verantwortlichen seines Staates wahre, das heißt philosophisch-theologisch gereinigte Mythen. Unabhängig davon bleibt es aber bei ihm, bei der strikten Konfrontation, hier die Lügen der mythischen Dichter, dort die Wahrheit der Philosophen. Aber ganz so einfach ging es dann eben doch nicht. Wo Platon nämlich daran geht, seine eigene philosophische Wahrheit zur Aussage zu bringen, sieht er sich nun selbst gezwungen, Zuflucht zum Mythos und zum mythischen Sagen zu nehmen. Denn die Unzulänglichkeit der menschlichen Rede und besonders ihrer schriftlichen Fixierung lässt sowohl bei dem Entwurf seines Staates wie auch bei dem Entwurf seiner Gesetze nicht mehr als einen Mythos zu. Ein kindliches Spiel, das von der Hoffnung lebt, die Wahrheit nicht ganz zu verfehlen. Anders gesagt, wo es um die entscheidenden philosophischen Lehren geht, muss sich der Logos notgedrungen eingestehen, dass er selbst ohne das Erzählen von Mythen nicht auskommt. Und mit dem Alterswerk der Gesetze schließt sich dann der Kreis platonischer Auseinandersetzung mit dem Mythos, denn die Gesetze empfehlen ganz ausdrücklich Ehrfurcht auch vor überkommenen Mythen. Aristoteles hat demgegenüber von vornherein einen anderen Ansatz gewählt, um das Verhältnis von Mythos und Philosophie zu bestimmen. Und auch hier begegnen wir einer Denkfigur, auf die man dann auch in der Moderne regelmäßig zurückgegriffen hat. Für Aristoteles bilden die Mythen und ihre Erzähler nämlich den Anfang der Geschichte des philosophischen Denkens. So haben die Parmpalaioi, die ganz Alten, wie er sie nennt, als sie von den Göttern sprachen, bereits das Thema der Philosophie vorgegeben. Denn verstanden als Wissenschaft von den ersten Ursachen, hat es Aristoteles zufolge auch und gerade die Philosophie mit dem Göttlichen zu tun. Damit ist einerseits die Überlegenheit des eigenen philosophisch-wissenschaftlichen Standpunktes behauptet, zum anderen aber die Kontinuität des menschlichen Denkens durch die Integration der Mythen als Vorstufe der Philosophie gewahrt. Was aus Aristoteles Perspektive an den Mythen faszinierte, war mithin, dass das philosophische Denken sich in ihnen gewissermaßen selbst begegnete. Grund genug, sie ernst zu nehmen. Eine dritte Möglichkeit, am Mythos zu arbeiten, bedeutete die bereits erwähnte allegorische Interpretation. Auf diese Weise ließen sich nun nicht nur selbst die abstrusesten, intellektuell und moralisch völlig inakzeptabel erscheinenden Götter- und Heroenerzählungen aufwerten, zum Beispiel naturphilosophisch nach dem Übersetzungsschema Zeus gleich Himmel, Hera gleich Luft. Es bot sich damit auch die Chance, in Mythen metaphysische Weisheiten zu entdecken, die philosophisch-wissenschaftlich gewonnenen Erkenntnissen in nichts nachstehen, ja sogar weit über deren Fassungsvermögen hinauszureichen schienen. Ganz gleich, ob man in solchen Allegorien bewusste pädagogischen oder ähnlichen Zwecken dienende Einkleidungen oder eine vom Erkenntnisgegenstand her zwingend geforderte, weil ihm einzig adäquate Ausdrucksweise sah, die Attraktivität solch allegorischer, das heißt von zwei oder mehr Sinnebenen ausgehender Mythendeutung, lässt sich schon in ihrer Verbreitung ablesen. In der Antike reicht sie von der frühen Mythenhabilitierung, Rehabilitierung über die Histoire und Plutarch bis in den Neuplatonismus, wandert ins Christentum ein und findet schließlich über Mittelalter und Renaissance ihren Weg in die Moderne. Mit diesen drei hier etwas holzschnittartig typologisierten Deutungsvarianten hat die Antike ein Diskursspektrum eröffnet, dessen zentrale Kontroversen auch die Moderne prägen. Denn bis heute scheint umstritten, ob Mythos Fiktion oder Ausdruck kindlich-primitiven Denkens ist, das vom aufgeklärten Bewusstsein schließlich überwunden wird, oder ob es eine der modernen wissenschaftlichen Vernunft unerreichbare, tiefere Weisheit in sich birgt. Ob es als das stets mögliche Andere des Logos, dessen mühsam errungene Herrschaft mit subversiver Kraft zu untergraben droht, oder dass in einer entzauberten Welt lebensnotwendige Korrektiv zweckrationalen Denkens vielleicht sogar dessen bessere Alternative darstellt. Um es auf eine knappe Formel zu bringen, je selbstbewusster sich die wissenschaftliche Vernunft gibt und je sicherer sich ihrer Möglichkeiten glaubt, Wahrheit und Wirklichkeit ohne fremde Hilfe adäquat zu erfassen, desto stärker neigt sie dazu, Mythos und Mythen als überholte Gebilde abzutun. Das gilt für die Aufklärung des 18. Jahrhunderts und ihren Fortschrittsoptimismus, ebenso wie für die Fortschrittstheorien und Positivismen des 19. und 20. Jahrhunderts. Stichwortartig nenne ich hier die Entlarvung der Mythen mithilfe der Betrugstheorie, die deren konstatierte Abstrusität und Unvernunft als Werk habgieriger Priester verständlich macht, welcher aus dieser Täuschung einer wahrheitsfernen, von Unwissenheit und Furcht geplagten Menschheit Kapital schlugen, so etwa bei D'Holbach. Eine weitere Möglichkeit, die durch den Göttinger Altertumsforscher Christian Gottlob Heyne Ende des 18. Jahrhunderts begründete moderne Mythenforschung, die davon ausgeht, dass Mythen der geschichtlich notwendigen, inzwischen aber längst überwundenen Entwicklungsstufe einer Kindheit des Menschengeschlechts zuzuordnen sind. Oder auch dezidierte Fortschrittsphilosophien wie das Drei-Stadien-Gesetz von Auguste Comte, wonach das menschliche Wissen in all seinen Zweigen zunächst das theologische oder fiktive und dann das metaphysische oder abstrakte Stadium durchläuft, um dann schließlich im wissenschaftlichen oder positiven Stadium an sein Ziel zu gelangen und schließlich die von Autoren wie Topitsch und anderen im unbeschwerten Vertrauen auf die Möglichkeit klarer Grenzziehung zwischen Mythos und Wissenschaft verfochtene, sich als positivistische Ideologiekritik verstehende Entlarvung mythischer Modelle als vorwissenschaftlicher, aus primitivem und archaischem Erbgut stammender und insofern für Wissenschaft und Gesellschaft durchaus bedrohlicher Gebilde. Gemeinsam ist all diesen Auffassungen, dass man im Mythos und in den Mythen bei allem Respekt, den man ihnen gegenüber im Einzelfall gleichwohl noch zeigt, jedenfalls keine ernstzunehmende Alternative zur eigenen wissenschaftlichen Vernunft mehr zu sehen vermag. Im Gegenteil, im Gegenzug aber gewinnen die Mythen nun umso mehr Attraktivität als Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. So werden Mythen vor allem seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Objekte zahlreicher Infragestellung und Methode zum Teil stark differierender Wissenschaften, die ihr Ethos der Nüchternheit gerade durch Verzicht auf schwärmerische Urweisheitssuche beweisen wollen und im Bewusstsein von Evolution und Fortschritt Mythen eben nur noch in den rohen Anfängen der Menschheitsgeschichte vermuten. Als zeitlich und oder räumlich ferne Erzählungen aufgefasst, die letzte Fragen des Menschen nach sich und seiner als übermächtig, geheimnisvoll und von göttlichen Wirken bestimmt empfundenen Welt artikulieren und dieses Ganze von seinen Ursprüngen her verständlich zu machen suchen, beginnt man sie nun nach allen Regeln der Kunst zu untersuchen und vor allem sorgfältig zu sortieren. Man klassifiziert sie etwa in kosmogonische, eschatologische, theogonische, kosmologische, anthropologische, soteriologische, in Stammesmythen, in archäologische Mythen und man könnte diese Liste noch fortsetzen. Phänomenologisch beschreibend verweist man dann immer wieder und eben auch nicht ohne Bewunderung auf ihren anschaulich bildhaften, anthropomorph personifizierenden, die Welt belebt ansprechenden, auf ihre Nähe zum Charakter, auf ihre Nähe zum kindlichen Denken und Vorstellen, wie auch zur dichterischen Sprache und Fantasie, auf ihren zyklischen Zeitbezug, auf ihr eigentümliches Wirklichkeitsverständnis, in dem sich Wort und Sache noch nicht klar trennen lassen, auf ihre besondere Umwegigkeit und Umständlichkeit ihrer mythischen Geschichten und auf ihre exemplarische, verdichtende Prägnanz. Dennoch, ein ernstzunehmender intellektueller Gegenspieler ist der Mythos in dieser Perspektive nicht mehr. Er bleibt auf Distanz und scheint die Wissenschaft nur noch in forschungsmethodischer Hinsicht herauszufordern. Damit wäre ich bei Abschnitt 4, Rehabilitierung. Der Ton liegt in der Tat auf scheint. Denn gerade in dieser Konfrontation mit der Wissenschaft entpuppte sich der Mythos als unangenehmer, weil unberechenbarer, um nicht zu sagen heimtückischer Gegner. Als Gegner, der der Wissenschaft gerade dort, wo sie sich bei ihrer Arbeit am Mythos vor ihm besonders sicher wähnt, gleichsam in den Rücken fällt. Denn es dauerte gar nicht lange, bis sich gegenüber solchermaßen distanzierten Analysen und Interpretationen Skepsis und Zweifel meldeten, ob man das tiefere Wesen der Mythen mit rationalen Zugriffsweisen dieser Art nicht schon vom Ansatz her völlig verfehle. Und zumal dort, wo Wissenschaft und wissenschaftliche Forschung ihrerseits in die Kritik geraten, sich ihrer selber unsicher zu werden beginnen, pflegt der Mythos alsbald in neuer oder, wenn Sie so wollen, in alter Rolle aufzutauchen. Nicht mehr als wissenschaftlich neutralisierter Gegenstand, sondern als attraktiver Gegenspieler wissenschaftlicher Vernunft, deren Endlichkeit er mit seiner Weisheit weit zu überragen scheint. Platon bot ja schon ein gutes Beispiel für diese Umkehrung der Perspektive. Und um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert waren es vor allen Dingen Romantiker wie Friedrich Schlegel oder auch Schelling, die die Mythen und den Mythos in dieser Weise neu entdeckten und aufwerteten. Aber auch innerhalb fachwissenschaftlicher Diskurse finden sich solche Bewegungen. Vor allem die ehrwürdige, methodisch beispielgebende und höchst selbstbewusste klassische Philologie kann davon ein Lied singen. Ich erinnere hier nur für das 19. Jahrhundert an den erbitterten Streit um die Symbolik Friedrich Kreutzers und an den Krach um Nietzsches Geburt der Tragödie sowie für das 20. Jahrhundert an die Auseinandersetzungen, die die Arbeiten etwa von Walter F. Otte und Karl Kerenyi in der Zunft auslösten. Gemeinsam ist all diesen Auseinandersetzungen, sieht man mal von den persönlichen Animositäten und Querelen ab, die dabei natürlich auch eine Rolle spielten, gemeinsam ist diesen Auseinandersetzungen, dass der Mythos als Gegenstand der Forschung mit den methodischen Standards der Fachwissenschaft auch diese selbst in Frage zu stellen schien und insoweit durchaus als ernsthafte Bedrohung wahrgenommen wurde. Und diese Bedrohung musste umso stärker empfunden werden, als man sich mehr und mehr bewusst wurde, dass der Mythos keineswegs nur der fernen Frühzeit des Menschengeschlechts zugehörte, sondern auch ein höchst wirksames Gegenwartsphänomen ist, sei es auf der Ebene des Individuums, wo es Freud und die Psychoanalyse in den Tiefen des Unbewussten, Unterbewussten orteten, sei es auf der politisch-gesellschaftlichen Ebene, wo Autoren wie Georges Sorel die Wirkung sozialer Mythen auf die Massen entdeckte. Der Mythos vom Reich Gottes, der Mythos der Revolution, der Mythos des Generalstreiks sind solche Beispiele, die Sorel anführt. Spätestens damit war auch für die wissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Thema die Ruhe endgültig dahin. Und so steht der wissenschaftliche Mythosdiskurs im 20. Jahrhundert, zumal vor dem Hintergrund traumatisch ideologischer Erfahrungen, im Schatten eben dieser Erkenntnis, dass es dem Logos offensichtlich nicht gelingen will, die Welt restlos zu entzaubern, sondern dass der Mythos seine Wirkung nach wie vor und eher noch verstärkt zu entfalten scheint. Dass es von daher eher um die Frage gehen muss, ob und inwieweit es sich dabei tatsächlich um eine Bedrohung oder um ein unverzichtbares Element menschlichen Lebens handelt. Inwieweit also Versuche einer totalen Entmythologisierung überhaupt Sinn machen oder nicht vielmehr ihrerseits lebensbedrohend wirken. Aufklärerische Hoffnungen, der Weg der Menschheit werde, wie kurvenreich auch immer, vom Mythos schließlich doch zum Logos führen, klingen vor diesem Hintergrund nur noch hohl und naiv. Doch damit nicht genug. Nun wird von Philosophen wie etwa Leszek Kolakowski sogar der Logik selber ihr mythisches Fundament in der Gestalt eines Mythos der Vernunft nachgewiesen und von Wissenschaftstheoretikern wie Kurt Hübner gezeigt, dass mythische und wissenschaftliche Erfahrung und Vernunft letztlich inkommensurabel sind. Denn beide, die mythische wie die wissenschaftliche Grundfigur, wie es Hübner nennt, haben in ihrer Erfahrung ermöglichenden a priorischen Funktion durchaus gleichen Rang und können von der jeweils anderen gerade nicht als falsch widerlegt werden. Von daher lässt sich Hübner zufolge auch mit gleichem Recht von der Rationalität und der Wahrheit des Mythos sprechen, wie andererseits nach der Irrationalität der Wissenschaft fragen. Und wenn überhaupt von einem Übergang vom Logos zur Wissenschaft die Rede sein kann, so nicht im Sinne folgerichtiger Entwicklung, sondern allenfalls als letztlich nicht erklärbares Geschick, als eine Art Mutation. Ich komme zum 5. Abschnitt, überschrieben auf zu den Mythen. Mit einer solchen Parallelisierung von Mythos und Wissenschaft, die erklärtermaßen darauf verzichtet, beide in ein Entwicklungsschema oder eine intellektuelle Rangordnung zu bringen, scheint für den Mythos wieder ein Höchstmaß an Reputation erreicht. Dabei tendiert eine solche Gegenüberstellung allerdings auch zu einer signifikanten Verengung der Perspektive, unter der Mythos und Mythen wahrgenommen werden. Denn in dieser Opposition erscheinen sie weitgehend verkürzt auf Aussagen- und Welterklärungssysteme. Und es fleckt dann ausgeblendet zu bleiben, dass sie eben neben diesen kognitiven auch ganz andere Aufgaben übernehmen, indem sie etwa durch das Erzählen göttlicher Taten und Ereignisse religiöse Bedürfnisse befriedigen, indem sie in Geschichten über Götter und Heroen, Riten und Kulte, Sitten und Gebräuche begründen und beglaubigen, indem sie Vorbilder und Handlungsmuster für die Bewältigung von Grundsituationen des menschlichen Lebens bereitstellen und so zur Stabilisierung der Gesellschaft beitragen. Genau hier endet dann auch die simple Parallelisierung von Mythos und Wissenschaft. Und zwar aufgrund eines Defizites, das jetzt nicht dem Mythos, sondern der Wissenschaft anhaftet. Denn als moderne, an den Standards experimenteller Forschung orientierte Wissenschaft gewinnt sie ja gerade ihre Leistungsfähigkeit und ihr Selbstverständnis in der Beschränkung auf den kognitiven Bereich des empirisch Belegbaren und in ihrem erklärten Verzicht auf lebensweltliche Aufgaben, die eben neben Seinsaussagen auch Sollensätze verlangen. Von daher kann die Wissenschaft zwar die religiösen und sozialen Leistungen des Mythos zum Gegenstand ihrer Analyse machen, sie ihrerseits äquivalent ersetzen kann sie nicht. In dieser Hinsicht bleibt ihr der Mythos gerade in der Moderne uneinholbar überlegen. Und umso abwegiger muss es in dieser Perspektive erscheinen, sich vom Bann des Mythos endgültig befreien und den Mythos durch die Wissenschaft restlos ablösen zu wollen. Vor allem wäre ein solcher Weg alles andere als ungefährlich. Denn er führte in der Selbstüberschätzung der Wissenschaft und der Reichweite ihrer Verfügungsmacht am Ende keineswegs zur Befreiung des Logos von den Fesseln des Mythos, sondern vom Logos zurück zum Mythos der Wissenschaft nämlich. Zum Mythos der Wissenschaft und damit zu einem Weg, den Autoren wie Horkheimer und Adorno als selbstzerstörerische Dialektik der Aufklärung eindrucksvoll aufgezeigt haben. Demgegenüber gewinnen dann Ansätze an Überzeugungskraft, die in den Mythen weniger das Bannende oder Bedrohliche ausmachen, sondern sie, wie Hans Blumenberg, im Spannungsfeld von Terror und Schrecken, von Terror und Spiel, von Schrecken und Poesie als geglückte und durchaus vernünftig zu nennende und vor allem höchst lebensdienliche Versuche ansehen, Zitat, aus dem Schrecken in Geschichten über den Schrecken auszuweichen. Und Odo Marquardt schließlich fürchtet sich überhaupt nur noch vor der Monomythie, die den Menschen der Gewalt einer einzigen Geschichte ausliefere. Heiße sie nun vom Mythos zum Logos, wissenschaftlich-technischer Fortschritt oder Emanzipation zur klassenlosen Gesellschaft. Zu empfehlen und überaus bekömmlich sei, so Marquardt, demgegenüber Polymythie, das heißt die Herrschaft vieler Götter, die sich in ihrem übermächtigen Zugriff auf den Menschen dann wechselseitig in Schach halten und ihm so den für seine Individualität nötigen Freiheitsspielraum eröffnen. Oder anders formuliert, vom Mythos eben nicht zum Logos und zur Wissenschaft, sondern auf zu den Mythen. Damit bin ich bei meinem letzten Abschnitt überschrieben, Mythos als Paradigma. Ich hoffe, es bedarf nach diesem Ausflug ins Feld der Arbeit am Mythos nicht noch weiterer detaillierter Verweise auf die Fantasy-Welten des Internet, auf den Herrn der Ringe, Harry Potter und die vielen anderen Beispiele aus dem Reich zeitgenössischer, literarischer und filmischer Fiktion, um sich davon zu überzeugen, dass Mythos, Mythen und Mythisches bis heute nichts von ihrer Faszination verloren haben. Dass sie im Gegenteil gerade die moderne wissenschaftliche Vernunft unvermindert herausfordern. In der Psychologie ebenso wie in der Ethnologie, in der Soziologie ebenso wie in der Philosophie, in der Theologie ebenso wie in der Literaturwissenschaft, in der Geschichtsforschung ebenso wie in der Politikwissenschaft. Freilich scheint, auch dies ist hoffentlich deutlich geworden, beim Versuch, diesem Schlüsselthema der Moderne analytisch beizukommen, besondere Vorsicht geboten. Dies umso mehr, als Mythos und Wissenschaft offenbar windschief zueinander stehen und sich nicht restlos aufeinander abbilden lassen. Für die Wissenschaft bedeutet dies, dass sie bei ihrem Bemühen, den Mythos gewissermaßen in den Griff zu bekommen, genau in dem Maße scheitert, wie sie sein Wirkungs- und Provokationspotenzial unterschätzt, übersieht, verkennt oder vollends leugnet. Das heißt, seine Fähigkeit, mehr zu sein als das, was ich zum bloßen Gegenstand der Forschung nehmen und durch wissenschaftliche Bearbeitung benutzerfreundlich verfügbar machen lässt. Mythen und Mythos sind offenkundig mehr als das. Nicht nur behalten sie auch und gerade bei genauerem Hinsehen immer noch etwas eigenartig Fremdes. Offenkundig verfügen sie auch über so etwas wie Subjektqualität, die sie den Herrschaftsansprüchen wissenschaftlicher Erkenntnis immer wieder entzieht und sogar unvermutet in deren Rücken auftauchen lässt, wie verwandelt auch immer. Dieses Wissen um das unverminderte, starke Provokationspotenzial, welches den Mythen bis heute innewohnt, verschärft für das wissenschaftliche Verstehen die Paradoxie der Aufgabe, nämlich das noch als wirksam Gespürte ohne Verkürzung zu objektivieren und das als fremd empfundene mit Hilfe von Kategorien auszusagen, die dann immer irgendwie inadäquat scheinen und alsbald dieses Fremde in ein uninteressant Vertrautes verwandeln. Von daher können Mythos und Mythen geradezu als hermeneutisches Paradigma und als exemplarische Herausforderung für die Geisteswissenschaften im Allgemeinen gelten. Denn nicht nur in der Beschäftigung mit Götter- und Heroenerzählungen, sondern überall dort, wo es um Äußerungen menschlichen Denkens, Fühlens und Handelns geht, haben wir mehr als bloße Gegenstände vor uns, die es in wissenschaftlicher Distanz zu präparieren, zu untersuchen und analytisch zu be- oder auch verarbeiten gilt. Dort haben wir es nämlich mit Texten und mit Zeugnissen zu tun, die von sich aus etwas zu sagen haben, die als solche immer wieder zu Gegenspielern werden können, und zwar zu überaus wichtigen Gegenspielern, da sie ihrerseits Ansprüche auf Wahrheit erheben, denen es gerecht zu werden gilt, wenn man das Erkenntnisziel nicht am Ende verfehlen will. Insofern könnten womöglich just der Mythos und seine Welt zu einem angemesseneren Verständnis von Geisteswissenschaften beitragen. Und insofern wäre es dann gerade für diese, für unsere Fächer eine heilsame Faszination und eine hilfreiche Herausforderung, vor der sie sich durch den Mythos als Schlüsselthema der Moderne gestellt sehen sollten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld. Applaus